Ihr hattet euch ja gewünscht, ein bisschen so andere Predigten zu hören. Und ich möchte diesem Wunsch ein bisschen nachkommen. Ich hoffe, ihr habt eure Bibel dabei, weil heute geht's dann etwas weiter in diese Richtung. So als Grundlage, dass ein Christ haben sollte, ist es ja immer wichtig zu wissen, woran glaube ich eigentlich? Was ist eigentlich das, was mein Glauben ausmacht? Was ist die Grundlage all dem? Und die absolute Grundlage ist ja unser Wort. Das ist ja die Bibel. Und darum möchte ich heute mal ein bisschen über die Bibel reden. Was ist die Bibel überhaupt? Man kann es überall kaufen. Naja, nicht überall, aber recht einfach in unseren Breitengraden. Es ist ein Buch. Und viele denken, es ist ein sehr merkwürdiges Buch, fängt also genauso wie jedes andere Buch vorne an bei Seite 1 und hört irgendwann nach mehreren tausend Seiten wieder auf. Und so wird es auch oft behandelt, dieses Buch. Es wird behandelt wie ein ganz normales Buch. Und wenn man sich die Bibelgeschichte so ein bisschen anschaut, dann merkt man, dass die Bibel nie ganz unumstritten war. Es gab immer Tendenzen, schon im ersten Jahrhundert ging es los, dass bestimmte Gruppierungen angefangen haben zu sagen, ja, was der Paulus sagt, das war doch alles Mist, das könnt ihr vergessen, wir müssen uns mehr auf dieses oder auf jenes konzentrieren. Dann gab es Strömungen, die sagen, nur das, was Engel uns sagen, das ist die absolute Wahrheit. Also das, was ich so in meinem Inneren spüre und höre, das ist die Wahrheit. Das, was die Apostel da aufgeschrieben haben, ach, das ist alles viel zu eng und viel zu wenig inspiriert von unserem Geist Gottes und so weiter und so fort. Der letzte große Angriff auf die Bibel, das war ja die sogenannte Liberaltheologie, Bultmann und ähnliches, wenn ihr euch da mal ein bisschen näher mit befasst, der gesagt hat, das ist also ein ganz normales Buch, das muss man textkritisch beachten. Und dann haben sie erstmal, weil sie ja nicht an Wunder glaubten, alle Dinge, die so ein bisschen mythisch und wundersam klangen, aus der Bibel rausgestrichen. Das gehört nicht da rein. Das sind irgendwelche Verschönerungen oder wie auch immer. Und dann haben sie angefangen und haben, ich glaube, den Jesaja in drei verschiedenen Autoren zugesetzt und. Also unglaublich kompliziert. Und wenig erquickend, würde ich mal dazu sagen. Aber war es so? Ich weiß es nicht, weil ich bin nur ein Mensch. Aber was ich weiß, das möchte ich euch heute mal weitergeben. Was Interessantes ist, viele sagen ja, die Bibel wäre ungenau übersetzt, weil sie ja mündlich weitergegeben wurde. Das ist nur zum Teil wahr. Die haben nämlich schon eine ganze Menge weit früher eine Schriftsprache gehabt, als wie manche dachten. Denn all das, was übersetzt worden ist, ist immer irgendwie auch aufgeschrieben worden, auch wenn wir davon nichts haben. Interessant ist aber auch Folgendes. Im Jahre 500 bis 900 nach Christi gab es die sogenannten Masocheten. Die hatten nichts mit irgendwelchen sonderbaren Praktiken zu tun, sondern das waren Leute, die dafür regelrecht abgestellt, bezahlt worden sind, die Bibel abzuschreiben, also immer neue Handschriften des Alten Testamentes anzufertigen. Und diese hatten natürlich einen unglaublichen Respekt vor dem Wort. Könnt ihr euch das vorstellen? Also im Judentum ist das Wort, also das Alte Testament, ist etwas Heiliges, etwas, was man nicht einfach nur so mal eben runterschmieren kann in eine Kladde, sondern die mussten sich waschen vorher, die mussten bestimmte Kleider anziehen, die mussten bestimmte Reinheitsgebote einhalten. Bevor die überhaupt so einen kleinen Schreibgriffel in die Hand nehmen durften, war das also eine Riesenprozedere, die sie durchmachen mussten. Aber das war eigentlich noch nicht mal das Entscheidende, sondern das Entscheidende war, die haben angefangen, die Bibel in kleine Kapitel einzuteilen, kleine Unterabschnitte, Und dann haben sie jeden einzelnen Buchstaben gezählt. Also wie oft kommt das A drin vor, wie oft das B, wie oft das C und so weiter und so weiter. Und haben Listen geführt. Und dann hat sich einer hingesetzt und hat ganz mühsam dieses kleine Unterkapitel abgeschrieben. Und andere haben dann angefangen zu zählen, ist das alles richtig? Gibt es da so und so viele A's, B's und C's, also jetzt natürlich nicht als deutsche Schrift. Sie haben es natürlich im Hebräischen abgeschrieben, beziehungsweise nachher im Griechischen. Aber jedes kleine Pfützerchen haben sie gezählt. Und auch wenn nur ein einziger Schreibfehler aufkam, haben sie dieses Buch vernichtet und haben es nochmal geschrieben. Könnt ihr euch die Mühsamkeit vorstellen? Habt ihr schon mal ein Diktat geschrieben? Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt einen riesen Text. Überlegt mal, wie viele Millionen Worte in der Bibel stehen. Ihr schreibt das ab. Ihr habt sogar eine Vorlage. Kriegt ihr das fehlerfrei hin? Nee. Wozu gibt es dann Tippex und Ähnliches? Das hatten die aber nicht. Also, die haben sich schon wirklich Mühe gemacht mit der Bibel. Und glaubt mir, da ist kein Fehler drin. Und wenn man auch die Schriften, die man gefunden hat, vergleicht miteinander. Es gab zum Beispiel in den Qumran-Rollen eine alte Jesaja-Rolle, die sie gefunden hatten. Die, weiß nicht, 900 vor Christi oder irgend sowas datiert ist. Die haben sie mit der heutigen Übersetzung verglichen. Kein Fehler. Originalgetreu. Wahnsinn, ne? Warum? Weil die einen solchen Respekt vor dem Wort Gottes hatten, diese Masoreten, dass sie eben nicht zuließen, dass auch sich nur ein kleiner Fehler einschlich. Also dieses Argument, die Bibel ist ungenau, ist einfach Quatsch. Ist einfach Quatsch. Ja? Das sagen Leute, die keine Ahnung haben und irgendwas daherschwätzen, aber sich noch nie mit der Geschichte auseinandergesetzt haben. Es ist also das besterhaltenste Buch. Es gibt am meisten Abschriften von der Bibel. Es gibt kein anderes klassisches Werk, was so viele Abschriften hat. Also so viele Möglichkeiten zu schauen, ist das jetzt oder ist das jetzt nicht übersetzt. Wenn du die Bibel anzweifelst, dann gibt es keine, aber auch wirklich keine klassische Schrift des Altertums, die in irgendeiner Weise ein Wahrheitsgehalt beinhaltet. Nicht eine, weil es kein anderes Werk gibt, was so viele Male bezeugt oder gefunden worden ist. Und zwar sehr, 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 sehr alt zurück. Ganz nah am Ursprung, kann man schon fast sagen. Wir haben zwar nicht mehr die originalen Texte der Leute, der Autoren, das ist richtig. Aber wenn die das so abgeschrieben und so übernommen haben, kann das kein Fehler sein. Also lasst euch nicht in die Irre führen von irgendwelchen Hohlschwätzern, die sagen, die Bibel kann gar nicht genau übersetzt worden sein oder kann gar nicht genau abgeschrieben worden sein. Das ist Quatsch. Das ist wirklich Quatsch. Sie ist, so wie sie ist, sehr, sehr genau. Also das, was ihr hier an Texten stehen habt, in der Elberfelder oder in anderen sehr textnahen Übersetzungen, das ist auch so im Ursprung gewesen. Ja, das ist es. Und das Tolle an der Bibel ist, sie beinhaltet 4000 Jahre Menschengeschichte. Es gibt kein anderes Buch, das so viel Geschichte in sich hat wie die Bibel. Überlegt mal, 4000 Jahre. Da haben sich die Menschen wirklich Mühe gemacht, die Bibel abgeschrieben und weitergebracht haben. Und dieses Buch, die Bibel, ist ein Buch, das Veränderungen schafft. Der Hermann Menge zum Beispiel, ihr kennt die Menge-Übersetzung, oder? Wisst ihr, warum er die angefertigt hat? Er wollte beweisen, dass die Bibel nicht richtig ist. Könnt ihr euch das vorstellen? Der wollte gucken, ist die denn wirklich so übersetzt vom Ursprung her, wie es richtig ist? Deswegen ist die Menge-Übersetzung auch so interessant, weil sie keiner Tradition folgt, sondern weil sie von einem Sprachwissenschaftler übersetzt worden ist, der eben nicht aus kirchlichen oder religiösen Hintergrund kommt. Das Verrückte dabei ist nur, der Kerl hat sich bekehrt. Der ist Christ geworden. Durchs Übersetzen der Bibel. Da merken wir doch, dass das Wort Kraft hat, oder? Dass das Wort nicht irgendwie leerer Buchstabe ist. Mir selbst, um es mal so zu sagen, geht so, ich habe ja Theologie studiert in dem Sinn und habe einiges über die Bibel erfahren, was man so lernen kann halt. Und ich habe auch mal die Literatur kennengelernt, die neben der Bibel gibt. Ihr kennt ja die Apokryphen, oder? Das sind einfach Schriften, die stehen in manchen katholischen Bibeln drin, die alttestamentlichen zumindest. Das Buch Sirach zum Beispiel, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Oder solche Schriften. Und mir persönlich geht es so, ich weiß es nicht, ob das Einbildung ist, aber mir geht es so, wenn ich diese Schriften lese und dann eine Bibelabschrift von Jesaja oder was so im gleichen Zeitraum vielleicht geschrieben worden ist, ich merke einen Unterschied. Ich spüre, dass das einfach nur ein Geschichtsbuch vielleicht ist. Ja, aus der damaligen Zeit, wo die Menschen so, ich sage jetzt mal vorsichtig, so getan haben, als wenn sie biblische Schreiber wären. Aber es ist eine andere Art. Es ist nicht nur der Stil anders, es ist auch irgendwie keine Kraft drin. Das geht mir so. Also jetzt mal so als persönliches Gefühl. Ich merke, dass die Bibel, so wie sie auch zusammengestellt worden ist, es sind ja sehr viele Autoren, die die Bibel geschrieben haben, dass dieses Buch schon etwas Besonderes ist. Ja? Richtig, genau. Aha. Richtig, einer war der Dirigent. Aha. Ja, er hat es zusammengestellt. Dieses Buch hat also Kraft. Und wenn wir mal hineinschauen, da sehen wir in Hesekiel 12, Vers 25, da sagt Gott, denn ich, der Herr, ich rede, das Wort, das ich rede, wird auch geschehen. Es wird sich nicht länger hinziehen, denn in euren Tagen, widerspenstiges Haus, rede ich ein Wort und ich tue es auch, spricht der Herr. Damit sagt Gott selbst, ich bin kein Schwätzer, der alles nur so daherredet, sondern wenn ich etwas sage, dann meine ich es auch so und dann werde ich es auch tun. Also die Bibel hat Kraft. Es ist ein Wort, das anders als alle anderen Schriften Kraft hat. Was wurde Jesus gesagt, als er die Bibel ausgelegt hat? Wer hat im Konfi-Unterricht aufgepasst? Ja. Okay, das war jetzt allerdings nicht meine Frage. Ja. Richtig. Genau, er hat das Wort bestätigt. Er hat also nicht gesagt, das war alles Quatsch, was früher war, sondern er hat gesagt, es wird sich erfüllen vor euren Augen. Und ihm wurde auch nachgesagt, er ist nicht einer wie die Schriftgelehrten, die das irgendwie auslegen, sondern er ist einer, der Vollmacht hat, der das, was er dort spricht, auch in die Tat umsetzt. Also ganz anders, dieses Wort hat Kraft, es hat wirklich Kraft. Und das Wort Gottes ist wertvoll und es leitet uns gut. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Das Wort hat ja einen gewissen Sinn. Ihr kennt alle das aus Psalm 119, Vers 105, oder? Wisst ihr, was da steht? Dieses sonderbare Bild mit der Leuchte auf dem Fuß, ne? Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das steht im Psalm 119, Vers 105. Das bedeutet doch, dass die Bibel einen ganz tiefen Sinn auch im Leben eines Menschen bekommen kann. Es ist sehr, sehr wertvoll. Und es ist die Realität. Es ist das, was die Realität ist. Wir haben eine Zeit, wo sehr viel geredet wird und wo sehr viele Worte sind. Im sogenannten Informationszeitalter ist eins im Überschuss da, ne? Worte. Viele, viele Worte. Von Fake News, ich mag das Wort irgendwie, bis hin zu irgendwelchen Informationen, die kein Mensch wissen will. Alles da. Aber ist es immer wahr? Ist es die Realität? Ist es das, was der Wirklichkeit entspricht? Nein, die Bibel ist da anders. Die Bibel ist ein Wort, wo das, was drinsteht, auch so gemeint ist. Und so muss es sein. Es ist also etwas ganz, ganz Wichtiges. Und eine Leuchte für meinen Fuß bedeutet für mich, es ist ein Wegweiser, dass ich weiß, wo ich hingehen soll, was ich tun soll, was gut für mich ist, was nicht so gut für mich ist. All das ist das Wort. Und darum ist es wichtig. Und es ist noch mehr. In Matthäus 4, Vers 4 sagt Jesus, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Also, wir leben als Christen nicht nur von Essen und Trinken und den anderen Bedürfnissen, die wir haben, sondern da gibt es mehr. Unsere Seele sehnt sich danach, das Wort Gottes aufzunehmen. Ja, das ist für uns Speise. Das ist deine Speise, sagt er mal zu seinen Jüngern, von der ihr nichts wisst. Das ist das Wort Gottes. Und jeder, der es mal probiert hat, so vielleicht 5 bis 10 Minuten am Tag in der Bibel zu lesen und sich dort etwas herauszuholen, der merkt, dass er ganz anders in Kraft und Saft dasteht als vorher. Schon das bewirkt etwas in uns. Und das ist, finde ich, ein Riesenwunder, dass wenn wir ein bisschen Bibel lesen, sich da etwas verändert in uns, dass dort Kraft hineinströmt. Und die Bibel hat so viele tolle Aussagen, wo man weiter von etwas bekommen kann. Allerdings muss man dazu sagen, die Bibel ist anders. Sie ist kein Buch, wie wir es kennen. Ja, wenn ich jetzt ein Buch von Dr. Sowieso lese, dann weiß ich ganz genau, das ist wissenschaftlich aufgebaut. Da geht es um Aussagen, da geht es um Argumente, Gegenaussage, da geht es um dies und jenes. Also so ist die Bibel nicht aufgebaut. Wer so an die Bibel rangeht und denkt, das ist jetzt ein Geschichtsbuch oder das ist jetzt ein Buch, das irgendwie Fakten weitergibt, der wird an der Bibel verzweifeln. Weil die Bibel ist so nicht. Wir hatten bei uns im Unterricht einfach, ich sage es ehrlich, ich habe es gehasst, das nannte sich Dogmatik. Wisst ihr, was Dogmatik ist? Das ist die Lehre, die man aus der Bibel ziehen sollte. Da geht es also um eine Aussage, mindestens 3 Bibelstellen. Wisst ihr, wo die Bibelstellen standen? Ganz vorne, in der Mitte und ganz hinten in der Bibel. Da merkt ihr schon so ein bisschen, das hat kein Dogmatiker geschrieben, das Buch. Das ist nicht systematisiert. Nein, komm, lass die mal aus dem Spiel. Die haben mit der Dogmatik nichts zu tun, im Gegenteil. Ja, aber das wollen wir mal jetzt nicht. Nein, sie ist kein wissenschaftliches Buch. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass unsere Wissenschaft ist sehr, sehr, sehr stark vom Griechischen geprägt. Wir denken oder reden ja, wenn wir an Wissenschaft denken, ganz viel diese griechische Philosophie nach, also Ursache, Wirkung. Ja, all unsere Logik, das ist alles griechisches Denken oder griechisches Denkmuster. Aber die Bibel kommt nicht aus dem Griechischen, sondern aus dem Hebräischen. Und die haben eine ganz andere Art des Denkens gehabt. Der Hebräer zum Beispiel lernt anders. Er macht eine Aussage, dann läuft er dreimal um den Pott drumherum, dann macht er die gleiche Aussage nochmal, dann läuft er andersrum dreimal rum. Ja, so ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Er wiederholt und wiederholt und wiederholt und wiederholt. So lernt ein Hebräer zum Beispiel, jedenfalls die alttestamentlicheren. Ja. Bei uns die Schüler würden wahrscheinlich verrückt werden, wenn sie so lernen müssten, aber so ist es. Es gab mal früher so eine Aussage, bei euch ist es so laut wie in einer Judenschule. Kennt ihr den? Wisst ihr warum? Die haben laut gelesen, alle durcheinander. Und so haben sie gelernt. Das war Unterricht bei denen. Jeder Schüler musste einen bestimmten Absatz oder einen bestimmten Vers oder eine bestimmte Aussage immer wiederholen, wiederholen, wiederholen. Alle durcheinander. Und nicht in alle schön wie im Chor, wie wir das vielleicht so machen würden, sondern alle so irgendwie, wie es gerade ihnen in den Kopf kam. Deswegen. Furchtbar, oder? Trotzdem waren die Juden nicht gerade ein dummes Volk, möchte ich dazu sagen. Also, wenn du mit Logik, jedenfalls unserer Logik, an die Bibel rangehst, wirst du scheitern. Und das ist das Problem unserer Wissenschaftler. Die kommen mit dem, wie die Bibel aufgebaut ist, nicht klar. Denn wir denken, es ist entweder so oder es ist entweder so. Die Bibel sagt, es ist sowohl als auch. Es gibt kein Schwarz und Weiß. Es gibt eigentlich alles. Und das sind oft diese Widersprüche, die wir als Widersprüche empfinden in der Bibel. Weil es kommt immer auch auf den Standpunkt an, von welcher Seite ich eine Sache betrachte. Und das kann sich sehr ändern dadurch, dass ich einfach mal meine Perspektive ändere. Und das macht die Bibel ständig. Wie gesagt, dreimal in der linken Seite rum, viermal in der anderen Seite rum. Und da kommen ganz verschiedene Aussagen raus. Und das ist das, was uns in der Bibel, jedenfalls in der westlichen Welt, oft stört. Sie ist nicht so geschrieben, dass ein Urgrieche, so wie wir uns vielleicht bezeichnen sollten, damit klarkommt. Dafür ist sie nicht gedacht. Wisst ihr, wie die Bibel aufgebaut ist? Im Grunde ganz einfach. Da gab es Menschen, die haben etwas erlebt. Und das haben sie aufgeschrieben. Punkt. Und du kannst das nachvollziehen. Du kannst das, indem du dich damit identifizierst, sagen, ja, genau. Der Abraham, das war einer, der ist einfach auf das Wort Gottes hingegangen. Jetzt habe ich den Eindruck, Gott spricht auch zu mir, also soll ich jetzt auch gehen? Und schon hast du ein Beispiel in der Bibel, wie es funktioniert hat und kannst es nachmachen. Versteht ihr? Das hat nichts mit Dogmatik zu tun. Das ist einfach, dass die Bibel uns oft Vorbilder vor Augen führt, die wir dann nachmachen können, wo wir uns identifizieren können. Das liegt eigentlich dem Menschen, wenn du mal ganz ehrlich bist, viel näher, weil die Bibel möchte euch jetzt ja nicht eine perfekte Religion vor Augen führen. So ohne irgendwelche Widersprüche, ohne irgendwelche Probleme, die ihr vielleicht verstandesgemäß damit habt. Sondern sie möchte euch Beispiele geben, wie wir persönlich mit Gott leben können. Wie wir eine persönliche, praktische Erfahrung machen können. Das möchte die Bibel. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise. Und ich möchte mal auch so sagen, deswegen ist die Bibel völlig unabhängig von allen irgendwelchen wissenschaftlichen, kulturellen oder sonstigen Einflüssen, denen wir Menschen ja immer ausgesetzt sind. Jeder kann sich damit identifizieren. Und genau das passiert ja auch. Zu allen Jahrhunderten war die Bibel immer aktuell, oder? Sie war immer relevant. Menschen haben durch die Bibel immer Veränderungen erlebt. Egal, ob sie im tiefsten Mittelalter gelebt haben oder in der Moderne im 21. Jahrhundert. Und das wäre sonst nicht gewesen. Wenn die Bibel jetzt Aussagen machen würde, in irgendwelcher wissenschaftlichen Art und Weise, dann würde irgendein Schlaukopf kommen und sagen, so war es aber nicht. Macht die Bibel aber nicht. Klar gibt es bestimmte Andeutungen, bestimmte Dinge, wie, wo, was, aber die Bibel ist da eigentlich, ich würde mal sagen, unabhängig von. Denn ihr wisst ja, wie die Wissenschaft ist, ne? Die Aussagen, die heute unumstößlich wichtig und richtig sind, die werden morgen schon wieder über den Haufen geworfen. Naja, manchmal jedenfalls. Das hat die Bibel nicht. Also entweder oder, schwarz oder weiß, gibt es ganz selten in der Bibel. Halt dich also nicht mit irgendwelchen Widersprüchen, scheinbaren Widersprüchen auf. Das löst sich alles. Und das Tolle an dem, was ich jetzt so gelernt habe, jedenfalls in der Zeit, das, was scheinbar ein Widerspruch für mich war, war nachher die Ergänzung. Das war genau richtig. Genau, weil andersrum betrachtet ist es genau so, man muss es nur mal von einer anderen Seite sehen. Warum aber hat Gott sich so viel Mühe gemacht, die Bibel überhaupt schreiben zu lassen? Sie hat ja immer wieder Leute beauftragt, beziehungsweise sie inspiriert, sich hinzusetzen und Geschichten aufzuschreiben, Dinge aufzuschreiben, die Formulierungen zu gebrauchen und so weiter. Er hat sich unglaublich viel Mühe gemacht, die Bibel zu erhalten. Es ist ja, wie gesagt, bis heute ein Riesenkampf um die Bibel. Ist sie nicht? Ja. Warum macht er sich so viel Mühe damit? Warum brauchst du, warum brauche ich, warum braucht die Menschheit die Bibel? Hätte das nicht gereicht, wenn er da irgendwelche, so Leute nur so inspiriert hat, hätte und die hätten dann die Leute gelehrt und gut? Hätte das nicht gereicht? Ja, wir sollen ihn kennenlernen, genau. Genau. Es geht um, ich möchte mal sagen, um es mal menschlich auszudrücken, um eine gewisse Präzision. Wir Menschen sind fehlbar, oder? Ich meine, der Papst nicht, gut, aber sonst alle machen Fehler, ne? Wenn ich euch jetzt hier eine Predigt halte, dann versuche ich natürlich, euch die Wahrheit zu sagen, das, was ich selbst erkannt und erlebt habe. Aber ich bin nur ein Mensch. Ich kann fehlen. Ich kann vielleicht die eine oder andere Aussage nicht ganz so präzise rüberbringen und ihr versteht etwas ganz anderes. Oder? Kann noch passieren. Und über die Jahrhunderte wird aus meiner Aussage, die vielleicht nur andeutungsweise oder in einem Nebensatz gefallen sind, eine Lehre. Ich wollte das nicht, aber ihr wisst ja, wie sowas läuft. So. Und schon wären wir vielleicht Lichtjahre von dem entfernt, was Gott eigentlich sagen hätte wollen. Oder? Und schaut in die Kirchengeschichte rein, genau das ist passiert, ne? Oder nicht? Jetzt gibt es aber das Wort, und das war ja das Verdienst von Luther, dass er gesagt hat, wir müssen uns wieder auf das Wort konzentrieren. Wir müssen wieder zurück zum Wort. Wir müssen wieder lernen, dass unser Glaube auf dem Wort ruhen soll und nicht auf irgendwelchen kirchlichen Lehren oder Aussagen. Und genau das ist die Wahrheit. Darum ist die Bibel da. Sie ist eigentlich ein Korrektur für das, was du vielleicht verstehst oder nicht verstehst. Und auch wenn du jetzt nicht die ganze Bibel im Zusammenhang und alles drum und dran studiert hast, kannst du doch Aussagen aus der Bibel nehmen und kannst sagen, ja, sehe ich auch so, steht so in der Bibel oder nicht. Ja? Wenn ich euch jetzt was predigen würde, was nicht in der Bibel steht, dann könntet ihr, wenn ihr ein bisschen fleißig seid, zu Hause nachgucken und sagen, das steht in meiner Bibel aber ganz anders. Oder? Und es wäre gut, wenn ihr das machen würdet. Darum ist die Bibel nämlich wichtig, denn wir brauchen immer wieder eine Korrektur, ein wieder auf den Weg kommen, wenn wir vielleicht durch Eindrücke oder durch Lebensumstände oder sonst irgendwie auf eine falsche Fährte gelockt worden sind. Damit das, was wir leben, das, was wir glauben, auch eine gewisse Grundlage hat. Und darum ist die Bibel wichtig. Wir brauchen diese Grundlage für unseren Glauben. Und wir brauchen diese Grundlage auch, damit wir Falsches vom Richtigen unterscheiden können. Und glaubt mir, deswegen ist es wichtig, dass ihr die Bibel lest. Damit ihr wisst, was richtig oder was falsch ist. Weil sonst passiert irgendwann mal etwas, dass Leute euch irgendetwas erzählen, was sich irgendwie fromm anhört, aber nicht so in der Bibel steht. Und was euch vom wahren Weg abbringt. Und genau das darf nicht passieren. Und darum ist es so wichtig, ich sag's dir mal nur so, ein paar Minuten vielleicht am Tag, sich Zeit zu nehmen und in der Bibel zu lesen. Ihr müsst nicht alles verstehen, aber zumindest lesen. Und ihr werdet merken, es korrigiert. Es bringt euch wieder auf den richtigen Weg. Es gibt euch also nicht nur das richtige Essen, sondern es korrigiert auch. Und in der Bibel steht, dass unser Verstand erneuert werden muss. Und wodurch geschieht das? Indem ich eben in der Bibel lese. Indem ich eben Worte Gottes lese, die meinen Verstand beeinflussen und verändern. Und genau das ist so wichtig. Es ist also für Gott nicht wichtig, dass ihr irgendeine fromme Handlung macht. So, ich muss jetzt ein schlechtes Gewissen haben, weil ich keine Bibel gelesen habe. Nein, es ist für euch wichtig. Es ist, als wenn ihr etwas esst. Und wenn ihr, ich sage es jetzt mal so, mit der alten oder schwierigen Übersetzung von Elberfelder oder Martin Luther nicht so gut klarkommt, dann holt euch eine moderne Übersetzung. So eine, die sich leichter lesen lässt. Ja? Und wenn ihr Freaks seid, so wie ich ein bisschen, dann holt euch die Volksbibel. Ja? Da müsst ihr schon Freaks sein, ich weiß. Aber ich sage ja, manchmal ist das eine Offenbarung für mich. Weil die Elberfelder kenne ich in- und auswendig, Luther natürlich auch. Aber wie der das manchmal darstellt, also schon genial. Ich würde das nie als Lehre benutzen, weil das ist, wie gesagt, eine Übertragung und auch manchmal eine sehr merkwürdige. Aber es öffnet doch den Geist, oder? Und wenn ihr so wie ich so oft die Bibel schon durchgelesen habt, dann ist das erfrischend, mal etwas anderes zu lesen. Gut, Hoffnung für alle ist auch super, ja, ist auch eine tolle Übersetzung oder Übertragung. Und wenn ihr was genau wissen wollt, so nach dem Motto, ist es wirklich so, dann kramt die Elberfelder raus oder eben, wie gesagt, die Luther, die sind recht genau, wortgenau übersetzt. Da könnt ihr dann mal richtig reinschauen. Und wenn ihr noch weiter rein wollt, dann müsst ihr eben halt Griechisch oder Hebräisch lernen. Oder zumindest mit Hilfsmitteln arbeiten. Da gibt es eine ganze Menge. Zum Beispiel Interlinearübersetzung, kennt ihr, ne? Da steht oben das Übersetzte und unten der Text oder umgedreht im Hebräisch oder im Griechischen. Und dann könnt ihr gucken, das Wort wird jetzt, sagen wir mal, so und so übersetzt. Ja. Zum Beispiel, da steht Agape, da wird dann Liebe übersetzt, aber dieses Wort hat natürlich noch mehr Möglichkeiten, übersetzt zu werden. Da kann man schon richtig ins Studieren kommen, wenn man da mal reinschaut und solche Sachen macht. Sehr interessant, aber man muss es nicht, um jetzt unbedingt gerettet zu werden. Aber vielleicht seid ihr ja mal neugierig und macht mal solche Sachen. Sehr, sehr interessant. Darum ist es so wichtig, die Bibel immer wieder zu lesen. Und immer wieder ein Stück sich erfrischen zu lassen vom Wort Gottes. Das Wort Gottes ist sehr, sehr gut. Allerdings ist das Wort Gottes an sich auch nicht genug. Also nur wenn ihr die Bibel kennt, habt ihr noch nichts gewonnen. Sondern die Bibel muss etwas bekommen. Sie muss sich mit etwas verbinden. Und zwar ist das unser Glaube. Wir müssen anfangen, das zu glauben, was in der Bibel steht. Im Hebräer 4, Vers 2 steht dann auch, denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Also die Bibel an sich mag ja schon kräftig sein, aber wenn sie sich mit dem Glauben, mit deinem Glauben verbindet, dass du sagst, ja, das glaube ich, dann fängt das an, richtig spannend zu werden. Dann fängt das an, etwas zu werden, was wirklich interessant wird. Denn wenn du dort eine Verheißung zum Beispiel liest, also eine Verheißung, das ist das christliche Fachwort für Versprechen. Also wenn du in der Bibel ein Versprechen liest, das Gott dir gibt, und wenn du spürst, das ist nicht nur einfach ein Satz, sondern das hat Gott mir gesagt, das ist etwas für mich, dann fängt das an, interessant zu werden. Wenn dann dein Glaube anfängt, das umzusetzen, was in der Bibel steht. Der Jakobus sagt das ja auch ganz deutlich. Was nützt dir das, dass du sagst, dies und jenes, es aber nicht glaubst? Beziehungsweise du glaubst an das und das und tust es dann nicht. Ja? Also du verlässt dich nicht auf das Wort. Es verbindet sich bei dir nicht mit dem Glauben. So hast du dann nichts davon. Denn es nützt ja nichts, wenn du sagst, ja, sei gesegnet, Bruder, geh hin in Frieden, und du siehst, dass der keinen Mantel hat. Was nützt es dann? Du hast zwei, also die richtige Wahl wäre, ich gebe ihm meinen einen Mantel ab. Dann habe ich zwar nur noch einen, aber mehr als einen pro Tag trage ich sowieso nicht. Also gebe ich ihn ab. Das ist dann Tat, Liebe in Aktion, wie man so schön sagt. Es gibt noch andere Hindernisse. Bei diesem Gleichnis in Matthäus 13, 20 bis 23, da geht es ja darauf, dass das Wort gesät wird. Es wird auf die Steine gesägt. Es wird unter Dornen gesät. Und es wird auf gute Erde gesät. Und noch mehr. Das steht ja in der Auslegung, das ist ja hier schon die Auslegung von Jesus. Bei dem aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn die Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Also so ein Gefühlsmensch, der sagt so richtig begeistert, ja, super, das machen wir, und dann kommen Probleme, Schwierigkeiten, und dann lässt das fallen und ist bei der anderen Sache dabei. Es muss also Wurzel finden in dir, tiefe Wurzeln. Die Juden haben das gemacht, indem sie es immer wieder auswendig vor sich hergesagt haben. Ich habe das bei mir mal auch erlebt, dass es wichtig ist, dass man Sachen wiederholen muss. Also als junger Mensch hatte ich immer Probleme damit, dass ich mir nicht zugetraut habe. Immer wenn ich eine Herausforderung hatte, dann habe ich gesagt, ach, das wird ja sowieso nichts. Das kriege ich nicht hin. Das war so irgendwie in mich hineingelegt. Ich nehme an, meine Mutter ist da nicht ganz unschuldig dran. Die war immer so mehr die, ach ja, Frau, so, ne? Wenn ich eine schlechte Zensur nach Hause gebracht habe, dann war immer die Reaktion, ach ja. Und irgendwie hat mich das nicht sehr motiviert als junger Mensch. Und ich musste dann wirklich immer wieder sagen, ich kann das. Nicht allein, aber mit Gottes Hilfe. Kennt ihr da eine Bibelstelle zu? Amen. Ich kann alles durch den, der mich mächtig macht. Das ist ein sogenanntes Versprechen, ja, eine Verheißung. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. In der Elberfelder steht kräftigt. Schön, ne? Also, ja, und das musste ich mir immer wieder sagen in so einer Situation. Immer wieder. Einmal reichte nicht. Ich habe es gleich wieder vergessen gehabt, so nach dem Motto. Dann fing ich wieder die alte Leier an. Ach ja. Und dann, nein. So ist das manchmal. So kann dieses Wort Wurzeln schlagen. Das heißt ganz, ganz tief. Und meine Frau sagt, ich bin etwas selbstbewusster geworden als früher. Also hat es doch irgendwas bewirkt, oder? Gottes Wort tut so etwas. Gottes Wort schafft Veränderung. Wenn es in uns Wurzeln schlägt, dann haben wir den, der unter die Dornen gesät ist. Dieser ist es, der das Wort hört und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Was steht in der Bibel, sollen wir mit Sorgen machen? Amen. Werft eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Toller Spruch, ne? Den kann man sich an die Wand hängen, oder? Was macht man dann mit den Sorgen? Hängt sie nicht an die Wand, oder? Sondern die schleppt man mit sich rum. Oh, wie wird das werden? Wie wird das? Richtig. Man muss anfangen, jetzt zu tun. Weil Sorgen ersticken den Glauben. Glaubt's mir. Sorgen machen alles kaputt. Sorgen sind etwas, was dich zerfrisst innerlich, was dich kaputt macht. Je mehr du dich um etwas sorgst, desto schlimmer wird es. Ja? Wir hatten das jetzt gerade wieder durch. Wir sind ja jetzt ungefähr 8-9 Monate in unserem Haus. Und Anfang des Jahres, kennt ihr ja sicherlich auch, kommen die lieben Nebenkostenabrechnungen ins Haus geflattert. Ja? Und ich habe so auf unseren Heizungs- und unseren Gaszähler geschaut und habe gedacht, meine Herren, der Vermieter hat schon gesagt, wir müssen mindestens 100 Euro Heizungskosten rechnen. Bezahlt haben wir aber nur die Hälfte jeden Monat, auch nur 8 Monate. Naja, da haben wir dann so mit 1.000 Euro Nachzahlung gerechnet. Und das hat mir Sorgen gemacht, weil so mal eben 1.000 Euro haben wir nicht in der Portokasse. Das ist halt schon ein Beleg. Naja, wir hatten, ja, soll ich sagen, wir hatten Glück oder hatten wir Pech oder wie auch immer man es ausdrückt, für mich war es ein Wunder, es sind dann nur 300 Euro gewesen als Nachzahlung. Ich weiß zwar nicht warum, weil so im Kopf rechnest du ja immer so ein bisschen nach, ne? Aber so ist das manchmal bei Gott. Gott ist gut, er hört. Also die Sorgen, auch da sagt die Bibel etwas, ja? Später, gell? Gell? Er hat sich's notiert. Ja. Also Dornen sind etwas, was das Wort Gottes in uns kaputt macht, was es auflöst. Und das sind diese Sorgen. Bei dem aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht und wirklich Frucht bringt. Der eine trägt 100, der andere 60, der andere 30-fach. Also, wenn du dich aufs Wort Gottes, auf das, was in der Bibel steht, verlässt, kommt Frucht. Ein Christ, der keine Frucht bringt, gibt es nicht. Es kommt etwas dabei heraus, wenn du dich auf das Wort Gottes verlässt. Wenn dein Glaube sich in das Wort Gottes vertieft und sagt, genau so ist es. Ich glaube daran. Ich glaube daran. Das Wort Gottes ist wichtig. Es ist kräftig und es ist immer gut, es zu kennen. Also, ich denke, wenn ihr euch auf diese Grundlage stützt, dann ist das nicht nur einfach eine fromme christliche Handlung, mal in der Bibel zu lesen oder mal die Bibelstellen nachzulesen, die in der Predigt genannt worden sind, sondern dann werdet ihr merken, hoppla, da passiert etwas in mir. Das richtet etwas aus. Das gibt mir etwas. Das gibt mir Kraft und Freude. Lasst euch das Wort Gottes nicht nehmen. Es ist etwas ganz, ganz Entscheidendes und Wichtiges. Amen.